Eine Bewegung, die aus bewegten Menschen besteht, die stets Erneuerung suchen. Das ist so das Motto heute, der Titel: Erneuerung, neu. Hey, das passt so gut. Heute ist ja der meteorologisch der Frühlingsanfang, 1. März. Und ganz im Sinne der Deko, was zur Thematik passt, oder? Ein Bäumchen, das noch dürr aussieht, aber man sieht die Knospen, es beginnt zu sprießen, die Blumen zeigen sich. So sieht es mit Kirche aus. Im Verlauf der Kirchengeschichte werden wir einen Einblick machen. Wir werden von fast Jahr 0 oder Jahr 30, 40 einen Bogen spannen bis in unsere Zeit. Ihr werdet schon merken, da wird es oberflächlich. Die Historiker unter uns, die werden sehr unbefriedigt rausgehen, weil ich viele Details nicht erwähnen kann. Aber ich möchte auf einige Punkte zu sprechen kommen, was es eigentlich ausmacht. Geistliche Erneuerung. Und dass wir ein Teil sein dürfen und auch wollen, auch für unseren weiteren Weg. Ganz wichtig. Also ihr seht da den Bernd Barnabas, das war ein cooler Typ, eigentlich einer, der stämmig, kräftig war, weil es unglaublich, was der für Distanzen zurückgelegt hat mit seinem Freund, dem Paulus. Auch er, denke ich, dynamisch, sportlich, im Gegensatz zum Barnabas, der sehr verbindend, vermittelnd war, Sohn des Trostes heißt der Name Barnabas. Paulus war der analytische Denker, der Überzeuger mit seinem Argument, vielleicht den Hang mit zu verschachtelten Sätzen so gehabt hat. Aber die zwei waren ein super Team. Und man liest, dass sie in Antiochia waren. Der Barnabas nahm den Paulus mit nach Antiochia, wo sie dann in ihrer Arbeit stand. Antiochia, eine erste Kirchengemeinde außerhalb eigentlich von Israel, dort woher eigentlich die Arbeit begann. Und wir lesen, dass sie dort blieben ein Jahr lang in der Gemeinde und viel lehrten. Ein Ort, wo gelehrt und gelernt wurde. Das machte Kirche aus, Gemeinde aus. Wenn du einen Ort hingehst, eine Kirche, wo nicht gelehrt wird, bleibst du leer. Gemeinde ist ein Ort, wo gelehrt wird, wo man miteinander sich befasst, mit dem Wort Gottes liest. Nicht nur im Gottesdienst, sondern im persönlichen Leben, mit anderen zusammen, in der Kleingruppe, wo auch immer, wo gelehrt wird, gelernt wird. Und wenn du hier hingekommen bist und dich nicht interessierst für Orientierung, Inspiration, dich nicht innerlich öffnest und dir das nichts bedeutet, wirst du auch nicht erfüllt, gefüllt werden. Es braucht Lehre. Deshalb stehen wir zu einer Predigt mit mindestens 30 Minuten. Ich denke, das ist zumutbar, weil eine Kirche, die eine Erneuerung sucht und in einem Erneuerungsprozess sein, bleiben möchte, braucht Inspiration, braucht Wort Gottes, braucht Wegweisung, um sich entwickeln zu können, um wachsen zu können. Nahrung brauchen wir. So, und noch schön, was hier noch steht. Der letzte Satz, das ist auch sehr bemerkenswert, in dieser Apostelgeschichte 11, Vers 26. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. So nannte man die Jünger und Jüngerinnen Jesu Christen. Christianoi, das heißt, übersetzt, Christus zugehörig. Also das waren Menschen, die zu Christus gehörten, die nicht einfach nur Christen hießen, weil sie da irgendeine Konfession gründeten oder weil es ein schöner Familienname war oder weiß was, sondern Christus zugehörig. Sie gehörten Christus. Sie haben ihr Leben Jesus übereignet, dem Christus, dem Gesalbten, dem König. Christus hatte sie, durfte sie beanspruchen, als sein Eigentum nehmen. Das macht Christen, Christsein aus. Deshalb wollen wir diesem Namen alle Ehre tragen, aber auch uns vergewissern, worum es beim Christsein geht. ganz wichtig. Das war immer wieder auch der Motor von diesem Verständnis der geistigen Erneuerung während der Kirchengeschichte. Und ja, jetzt machen wir einen Sprung oder schauen wir eine Zeitskala an. Ihr seht hier den linken Balken, wo wir sehen, also so mal die Jahresabschnitte, die Jahrhunderte zusammengestellt. In Antiochia wurden die Christen eben, sie breiteten sich aus, sie trafen sich an verschiedenen Orten. Es war eine große Bewegung. Man sieht hier ein Bild, draußen weiß wo, gibt wunderbare Gemälde auch von den versammelten Christen, der versammelten Kirche. Das wurde aber für den religiösen Klerus immer mehr zu einem Problem. Weil diese Menschenansammlungen, wohin es die Leute zog, das beunruhigte sie zutiefst. Sie kamen nicht mehr zu ihnen, sondern sie wanderten ab. Es gab eine Bewegung rein in das religiöse, starre Gefilde. Und auch Rom hatte seine Probleme immer mehr mit diesen Christen, weil in Rom wurde immer mehr der Kaiserkult zelebriert, dass eigentlich der Kaiser wie ein Gott dargestellt wurde, dass man sogar Kaiserbilder sich vor ihnen verneigen musste. Und da machten die Christianois, die Christuszugehörigen, nicht mit. Für sie galt Jesus als ihr König. Und das gab harten Widerstand. Zusammengefasst, es gab eine große Christenverfolgung. Hier sehen wir ein Bild, ein bewegendes, dramatisches Bild in einer Arena. Die konnten damals auch schon große Arena bauen. Gladiatorenkämpfe. Schau dir den Blick der Christen an, die da zusammenstehen, beten, einander halten. Schau, wo sie hinblicken. Um sie herum sind noch Christen in Pech getaucht, aufgehängt, um sie in Bälde als Fackeln anzuzünden. Grausam. Aber schau, wo sie hinschauen, nach oben, zueinander. Sie beten. Sie schauen nicht auf den Löwen, auf diese Raubtiere, die in Bälde losbrechen. Sie schaut nach oben. Sie sah im Geiste Jesus, standen zusammen. Es ist unglaublich, wie auch solche Märtyrergeschichten das Christentum, das wahre Christentum, die Jesusgläubigen nicht aufhielt, zu Jesus zu stehen. Natürlich mussten sie sich organisieren, Katakomben, ihre Familien schützen und so weiter. Aber interessant ist, dass das Christentum sich ausbreitete. Mehr, das sehen wir auch heute, dass dort die Gemeinde Jesu wächst, mehr wächst prozentual in Gegenden, wo sie in Bedrängnis ist, als an Orten, wo alles frei ist, Religionsfreiheit zelebriert wird und jeder kann machen und glauben, was er will. Interessant. Anscheinend war das eine Hilfe zur geistlichen, persönlichen Erneuerung im eigenen Leben, ein kraftvolles Evangelium zu leben, ganz persönlich, trotz Widerstände, das andere beeindruckten. Sodass sie auch sich für diesen Weg entschieden. Wir machen nun einen großen Bogen. Wir nennen es die konstantinische große Wende. Kaiser Konstantin kam an die Macht. Das war ein Kaiser, der sich immer mehr beeindrucken ließ, beeindruckt war von dieser wachsenden Zahl der Gläubigen und wie diese Gläubigen an Christus Vorbilder waren, wie sie miteinander umgehen, wie sie nicht in der Korruption mitmachten, wie sie sich nicht bestechen ließen, weil sie zur Wahrheit standen, in der Liebe. wie sie bereit waren, Opfer zu bringen, wie man auf sie zählen konnte. Gläubige Männer und Frauen, die waren gesucht in wichtigen verantwortungsvollen Positionen, wo man sich sagen musste, da, wir brauchen Leute, auf die Verlass ist. So wuchs eigentlich eine Öffnung, und in dieser Zeit wurde dann das Christentum zur Staatsreligion erklärt, also die Reichskirche des Römischen Reichs. Ja, wie man das auch werten will, der Kaiser Konstantin, der beeindruckt war von den Christen, er hatte auch seine persönliche Herausforderung mit Rivalen, zum Beispiel ein Bruder von ihm, und er musste sich behaupten. Und da hatte er, wie geschrieben steht, eine Eingebung, eine Erscheinung. Er sieht am Himmel oder weiß wo ein Kreuz und dazu der Schriftzug Enturto Vica. Was heißt, durch dieses Siege, durch dieses Zeichen wirst du siegen. Das Zeichen des Kreuzes, mit diesem kannst du siegen. Er lässt an den Helmen und Schildern seiner Soldaten diese Kreuzsymbole, diese christlichen Kreuzsymbole montieren. Und im Kampf erringt er wirklich den Sieg. Es hat ihn tief berührt. Auf dem Sterbebett habe er sich noch taufen lassen. 1313 kommt es zum Mailänder Edikt. Die christliche Religion wird gleichgestellt wie andere römischen Formen und Traditionen. Der Sonntag wird zum gesetzlichen Feiertag. Gladiatorenkämpfe werden abgeschafft. Auch die Sklaverei wird reduziert. Eigentlich ist das eine schöne, gute Wende. Aber sie kippt ins Negative. Es findet eine tragische Verwechslung oder Umkehrung statt. Das christliche römische Reich sozusagen wurde als Gottesstaat verstanden, als Reich Gottes. Staat und Kirche verschmolzen ineinander. Du kannst dir das so vorstellen wie in einem Land, das islamisch geprägt ist, islamistisch geprägt ist und zu einem islamischen Gottesstaat wird, was wir auch in der Gegenwart erleben, in Orten, so einfach im christlichen Sinne, wobei wo das Christliche dann auch etwas entstellt wird vom Verständnis her. Es kam in Rom zu einer quasi Zwangschristianisierung. Und unter Theodosius, dem Kaiser 380, wurden andere nicht religiöse Symbole verbannt. Man begann, die Andersgläubigen zu verfolgen. Der Bischof von Rom stand dem Kaiser sehr nahe. Er wurde vom Kaiser Papas genannt, Vater. Bischof, du bist der Papst. Einmal übernahm der Kaiser mehr religiöse Autorität und nahm einmal der Papst, war völlig verfilzt. Ich sage das jetzt sehr ganz kurz pointiert. Allmählich setzten sich auch andere Praktiken durch, gottesdienstähnliche Praktiken, und ersetzten ältere. Beispielsweise kennzeichnet die Taufe, die Glaubenstaufe. Sie verschwand und die Säuglingstaufe wurde zur Regel. Damit verschwand auch die Auffassung, dass die Taufe Ausdruck einer persönlichen Hingabe an Jesus Christus war. Taufe wurde immer mehr verstanden als Aufnahme in Gottes Reich, in Gottes Familie, mit stellvertretendem Glauben der Eltern, der dann irgendwie mit der Zeit selber nie mehr nachvollzogen wurde. Man sprach Lateinisch, lange, viele Jahrhunderte immer Lateinisch. Das war die religiöse Sprache, die Bibel war nur in Latein. Weitere Dogmen kamen, Dogmen der Kirche wurden dazu getan, weil das Verständnis Katholikos, katholische Kirche, allgemein, universell, gültig, mit dem zuvor mal berechtigten, wichtigen, guten Anliegen, Kirche eins als Einheit zu sehen. Und da braucht es Leitung, Orientierung. Was macht Kirche aus? Wozu ist sie da? Hierarchie. Ein Oberhaupt. Die katholische Bewegung. Nun ein weiterer Sprung. 10. November 1843. Da kam der kleine Martin Luther auf die Welt. Ein schlaues Bürschchen, ein Junge, der einen enormen Gerechtigkeitssinn hatte. Und so kam er dann auch zur Entscheidung, Recht zu studieren. Gerechtigkeit war ihm ein Anliegen. Es kam dann auf einem Weg zu einem unglaublichen Unwetter, Gewitter. Er bangte um sein Leben, wo die Blitze überall neben ihm einschlugen, und der Ruf rief zur heiligen Anna: Bewahr mich, bringe mich hier heil heraus. Es war meiner Meinung nach nicht die heilige Anna, die ihn dann rettete. Martin Luther macht das Versprechen: Wenn ich da unversehrt rauskomme, dann wechsle ich mein Studium, dann geht es Richtung Theologie. Er ging ins Kloster. Und dort befasste er sich natürlich mit der Bibel und hatte jetzt die Möglichkeit, dort das Studium der Sprachen, der Altsprachen, Hebräisch, Altgriechisch, zu lesen, was hier stand. Nachdem er natürlich auch Latein gelernt hatte, aber was hier gemeint ist, ist ja in seinem Studium, und er blieb unter anderem hängen. Wir sehen, es ist die Geburtsstunde der evangelisch-reformierten Bewegung, in der einige auch Linien drin laufen. Er blieb hängen bei Römer 1, Vers 17. Er als Dozent gab ja auch Römerunterricht seinen Studenten. Und es wird nie mehr einen solchen leidenschaftlichen Dozenten zum Römerbrief gegeben haben wie Martin Luther, der das für sich erkannt hat. Hey Leute, im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der vertraut, der Gott vertraut, der sich ihm ganz anvertraut. Nichts mehr mit zuerst Leistung und Bemühen und Abbüßen, wie war Martin Luther auch in Rom, pilgerte dorthin, kroch die heiligen Treppen hoch und runter, weil er sich sündig vorkam. Er als Mönch, als Student, als Theologe, er fühlte sich nicht reiner. Das Bewusstsein seiner Unwürdigkeit, das Nicht-Bestehen-Können vor Gott, dem heiligen Gott, das hat ihn fast zu Grabe getragen, und er findet den Zuspruch Gottes, bewirkt durch den Heiligen Geist, dass da Gott sagt: Martin, es ist gut, bedingungslos, garantiert, du hast mir voll Vertrauen, vertraue dich mir an, aufgenommen, erlöst, freigekauft. Heil zugesprochen, hundertprozentig. Du mit mir wirst im Paradiese sein. Das war natürlich eine unglaubliche Entdeckung, Neuentdeckung, die völlig verschüttet war unter all diesen Gesetzmäßigkeiten und Praktiken, um das Volk zu sensibilisieren. Ihr seid schuldig, ihr braucht Vergebung, aber wie man zu dieser Vergebung kommt, diese wurde verschüttet, war nicht mehr da, und die Leute wurden hellhörig und liefen dem Martin Luther nach. Und es kam, war genau noch ausgerechnet, Gott wählt solche Zeitpunkte, wie damals im Römischen Reich für die Ausbreitung des Evangeliums damals den Buchdruck. Oder das war damals die Datenautobahn, so, oder? Buchdruck. Die ersten gedruckten Exemplare zu den ersten gehörig war das Neue Testament. Das lief in Umlauf, da hattest du nicht den Briefkasten voll mit anderem. Und diese wurden natürlich gekauft, vervielfältigt, das Wort Gottes lebte und erreichte große Teile der Christenheit damals. Die Reformation war geschehen. Martin Luthers Absicht war nie, eine eigene Kirche zu gründen. Aber wie so oft bei diesen Erneuerungen, wenn ein neuer Ast treibt und der tragende Ast ist nicht zufrieden mit dem, will den abbrechen, ist eigentlich blöd, oder? Aber das stört, das schmälert den Weiterwuchs des anderen oder wie auch weiter, dass es da immer wieder zur Trennung kam, wie es auch da ist. Man sieht in der Natur, dass sich da teilt, ja? Das heißt ja nicht, dass im alten Trieb gar kein Saft mehr sein muss. Der muss selber dafür sorgen. Aber lassen wir doch das sprießen, wenn es sich vervielfältigt, erneuert, wenn da große Knospen, Blüten treiben. Aus menschlicher Sicht und wie Menschen sich verhielten, war es eine Spaltung, jawohl. Aber wenn Gottes Geist drängt und treibt, Kraft hat, dann lässt er sich nicht aufhalten. Und dann entsteht ein weiter Baum, der soll da etwas gezeigt werden. Nämlich bei der Reformation blieb es nicht, weil da gab es solche, die sagen, also wenn schon Erneuerung und Reformierung, dann aber richtig, oder? Martin Luther blieb stehen beim Verständnis der Kirche und Staat. Er vollzog keine Trennung, das war immer noch gewissermaßen verhängt, verfilzt. Und dann auch das mit der Säuglingstaufe. Und so gab es weitere Bewegungen, die Täufer. Ich sage denn, diese Erkenntnis, dass Christus mich meiner erbarmt, ich darf zu ihm kommen und mich an ihn hängen, ihn in mein Leben aufnehmen. Darin der Vollzug der Taufe, das wurde wieder ganz neu gelebt. Und dafür wurden sie verfolgt, diskriminiert, geknebelt, in der Limmat ersäuft, die Täufer flohen. Es gibt Orte, auch in der Schweiz, wo man besuchen kann, in Höhlen, wo sie sich versteckten. Sie wandern aus nach Amerika. Täufer. Wenn ihr überlegt, das sind Erwachsene, die einander taufen, weil sie zu Christus gefunden haben. Und sie wurden bis aufs Blut verfolgt. Deswegen. Nicht nur Täufer, es gab andere Bewegungen. Das sind die Baptisten, ja, die sind ja auch, die haben auch die Taufe, denen war es wichtig. Baptizo heißt Taufe, deshalb ihr Name. Wir können jetzt da viele aufzählen. Bewegend finde ich auch die Geschichte der Heilsarmee, eine Erneuerungsbewegung. William Booth mit seiner Frau Katharina, übrigens eine sehr begnadigte Predigerin, Evangelistin, die Scharen von Menschen zum Glauben führte. Die zwei, die sahen die Not. Und sie sagten, das Evangelium ist für die Ärmsten. Wir leben evangeliumsmäß die Botschaft ganzheitlich. Suppe, Seife, Seele. Zuerst müssen Leute etwas zu essen haben. Sie brauchen Hygiene. Und natürlich geht es um ihr Seelenheil. Und so wuchs diese Bewegung stark, eindrücklich. Es gibt ja viele Bücher dazu. Ein Buch von Booth, ihre Geschichte, steht auch dort bei den Büchern. Übrigens, wenn ich gerade dort rüber zeige, Josef Rechsteiner hat seinerzeit einmal so eine große Tafel gemacht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, die Kirchengeschichte mit ganz vielen Linien und so weiter, einfach noch vollständigkeitshalber auch das mal so anzusehen. Ja, und ein weiterer starker Trieb, war die pietistische Bewegung, die Pietismus, Pietas, lateinisch, Frömmigkeit, deshalb sagt man so schön, die Frömmler, oder? Mehr als Sportname, aber es bezeichnet das, was ihnen wichtig war, gottesfürchtig zu sein, Hingabe an Christus, mit dem eigenen Leben. Es kam nicht einfach der Kirche überlassen, sondern es betrifft dich und mich, Hingabe. Gab es auch verschiedene Frömmigkeitsbewegungen, Durchbrüche, Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und dann die Methöderler, die Methodisten, John Wesley, auch ein Mann, der wurde dann auch von der Kirche, damaligen Kirche, rausgestoßen, sagt, du kriegst da nicht unsere Räume, der predigt auf der Straße. Und er hatte ein Herz für Jüngerschaft. Und er sah die vielen Leute mit Gebundenheit und Nöten und er merkte, wir müssen verbindlich miteinander in der Nachfolge stehen. Und er gründete die Bandengruppen, man gab Rechenschaft. Hast du eine Sünde begangen, dass man das beicht, auch voreinander bekennt, Schritte geht im Glauben. Diese Bewegung wuchs explosionsartig, vor allem im nordamerikanischen Kontinent. Eine große, eindrückliche Bewegung. Wir wissen, dass es die Methodisten heute noch gibt. Gut zurückzugehen auf diese Wurzeln, weshalb da plötzlich Triebe schossen, weil da Geistesleben pulsierte. Möchte man so sagen, zusammengefasst, einfach mal diese simple Grafik, kann sagen, zu unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten, mit selbstverständlich unterschiedlicher Glaubensbetonung. Die Nachfolge beinhaltet viele Aspekte. Und je nach Persönlichkeit und Geschichten wurde ein besonderes Augenmerk was gelegt. So entstand eigentlich dieser Kirchenbaum oder diese Geschichte. Und hier ist vollständigkeitshalber, jetzt bin ich gerade so etwas weiter noch, dass ihr es da noch lesen könnt, die evangelisch-freikirche-Bewegung, zu der wir uns gehörig verstehen, wissen, evangelische reformierte Bewegung, katholische Bewegung. Das ist noch nicht alles. Schaut euch jetzt mal eben diese rote Linie an. Ich möchte mal so sagen, ungefähr, steht ja, dort, wo die Apostelgeschichte aufgehört hat, ist es mein Anliegen, dass wir dort fortsetzen, in dieser Linie. Mit diesen Merkmalen, getrennt vom Staat, fokussiert auf Wort Gottes, biblische Lehre, Christianeu zu sein, Christus zugehörig, hingegeben, entschieden, bekehrt, wiedergeboren im Heiligen Geist. Du sitzt heute in einer Kirche, die bemüht ist, sich nach der Apostelgeschichte, nach diesem dem Verständnis von Kirche zu orientieren. Vielleicht muss man die Linie breiter machen, weil wer kann schon von sich anmaßen sagen, wir sind genau die biblischste und apostolischste und jesusmäßigste Kirche. Wenn wir so denken, dann läuft es auf diese Gefahr hin, dass gerade aus einer solchen Bewegung es wieder Erneuerung gibt, weil man starr wird, weil man nicht lernfähig bleibt. Achtung, ich möchte damit nicht sagen, dass wir, weil wir uns jetzt nach diesem, aus unserem Blickwinkel oder in dieser roten Linie bewegen, dass die anderen alle falsch sind, ungläubig, so. Das ist nicht unsere Beurteilung. Es gab zu allen Zeiten, in allen Kirchen, auch heute, wiedergeborene Menschen, die sich da nicht zeigen, dieser Grafik. Aber schaut, die Bewegungen waren schon früher. Die Waldenser, Petrus Waldens, sein Anspornmotiv zurück zur Bibel und auch zurück zum einfachen Leben. Er kam nicht zurecht mit den heiligen Bauten in Rom und weiß was. Dann die Arnoldisten, es gibt es ganz viele verschiedene, die sich trennten von der weltlichen Macht des Papstes, die Lollarden, inspiriert von John Wycliffe, hin zur Autorität der Bibel, weg von kirchlicher Hierarchie. Die Hussiten, inspiriert von Johannes Hus, sie betonten das Abendmahl, und zwar Kelch und Brot, beides für die Basis jedes Gläubigen und nicht nur für den Klerus. Es gab so verschiedene Betonungen. Und es gab auch viele, auch heute, wie ich gesagt habe, erneuerte Menschenherzen, die in ihrer Kirchenstruktur bleiben, weil sie vielleicht nicht drangsaliert werden, bedrängt werden, tun aber nicht mit uns so, oder? Und sie dort in Gemeinschaften auch leben. Nicht zu vergessen ist der große Arm der orthodoxen Bewegung. Von ihr gibt es etwa 14 orthodoxe Kirchen, schon vor der Jahrtausendwende, das Römische Reich, das sich teilte, West und Ost, und somit auch die römische Kirche oder die allgemeine Kirche hat sich dann auch aufgeteilt. 1054 nach Christus. Machen wir hier weiter, weil wir sind nach der Weißwo stehen geblieben. Wie ist es denn gekommen mit uns? Ich muss gerade sehen, wo ich da bin. Ja, vielleicht möchte ich doch diesen Hinweis geben. Schon zu allen Zeiten, gerade auch bei Martin Luther, der wirklich eine ganz miserable Voraussetzung hatte, um durchzustarten mit Jesus, so gab es und gibt es zu allen Zeiten Erneuerungsmöglichkeiten. Ich finde das so schön. Wie sich dann auch das ganze Struktur, wie sie reagiert oder die Kirchen reagieren. Gerade auch bei der katholischen Kirche seit den 60er Jahren, dem Zweiten Vatikanischen Konzil, beobachtet man, seitdem man die Bibel in der eigenen Sprache lesen kann und Gläubige darin lesen und gepackt werden von Jesus, seiner Botschaft, dass es da, dass da so manches geweckt wird, worüber man sich freuen darf. Und es ist immer die Frage, wie weit kann ich mit meinem erneuerten Glauben, mit Jesus Christus im Zentrum seiner Nachfolge, in der uneingeschränkten Vertrauen in Gottes Wort, der Bibel, wie kann ich dort mein Glauben leben? Kann ich es in meiner bestehenden Kirche noch? Oder unterdrückt man das? Versteht, so diese verschiedenen Arme, die es gegeben hat, die sind auch menschengemacht, dass man das unterdrückt hat und dann geht es einen anderen Weg. So hat es auch die evangelische Gesellschaft von Kanton St. Gallen und Appenzell erlebt, aus der Geist herauskommt. Die Stadtmission St. Gallen, da war ich Teenager, da habe ich dann mitgehört, wie die Ältesten der Gemeinde gesagt haben, wir als evangelische Gesellschaft, wir haben es nicht mehr gut mit der Landeskirche, weil wir haben eben begonnen, einen Morgengottesdienst zu machen. Das hatte man eigentlich gar nicht geschätzt. Das gab eine Konkurrenz. Evangelische Gesellschaft, die Stadtmission hatte immer am Abend in der Katharinenkirche seine Gottesdienste mit erwecklichen Botschaften. Die Evangelische Gesellschaft war in so ein Erneuerungsarm innerhalb von der reformierten Kirche. Aber jetzt trafen wir uns regelmäßig in der Hausgemeinde morgen, Sonntagmorgen. Jeden Sonntag feiern wir das Abendmahl. Ich habe da richtig Erweckungsluft erlebt. Und dann wurde Zeugnis gegeben und berichtet. Und jetzt sind wir Gemeinde. Jetzt sind wir Gemeinde, steht hier. Und das wurde nicht kodiert. Und dann die Unterstützung von der Landeskirche wurde auch weggelassen. Es gab so finanzielle Zuschüsse. Und so gab es, dass man sich auch wie auseinandergelebt hat. Einfach Struktur und Glaubensauffassung bedingt, versteht ihr? Und Geis war auch eine solche Station. Geis, als Jugendlicher war ich auch hin wieder da oben, in dieser, und das gehört zu in diesem Arm der pietistischen Bewegung, wenn wir das, den Arm mal groß nehmen, da gab es dann auch da die Geschichte mit Geis. Vielleicht ganz kurz noch zwei Männer. Karl von Roth, ein Mann aus einer bekannten Patrizierfamilie in Bern, der war nicht mehr einverstanden mit gewissen Dingen in der Kirche und hat das auch thematisiert. Die Folge war, er musste den Kanton Bern verlassen, er wurde verbannt. Da gab es noch keine Religionsfreiheit. Du hast es barrieren, sonst verschwindet die Bus, oder? Und dann war Karl von Roth Genfer Reveil, er lernte er kennen, Erweckungsbewegung Genf. Dann ging er zu den Baptisten in London, er ließ sich dort taufen, sah, wie die das machen. Dann war er auch bei den Darbisten der Brüderbewegung, sah, wie wichtig die Trennung von Kirche und Staat war, auch das allgemeine Priestertum lernt er schätzen. Und so kam er zurück und gründete dann 1833 oder in diesen 30 Jahren den Gemeinden in Bern an verschiedenen Orten. So entstand die FEG. Und auch parallel dazu Stefan Schlatter in St. Gallen. Und die haben sich kennengelernt und haben dann zusammengespannt. Das war die Vorstufe des Bundes FEG, wie wir ihn jetzt haben. Und eben parallel dazu überall. Es war so eine Frühlingszeit, immer wieder zwischendrin, so in der pietistischen Bewegung Zeit, wo der Liberalismus und Rationalismus in der Kirche theologisch so zunahm und relativiert wurde und keine Kraft mehr da war im Evangelium. Da waren drei Frauen, die versammelten sich bei der Frau Locher, da der Zwieselnstraße, gleich da hinten, wo man rüber sieht. Und die Frauen haben gebetet. Sie waren da im Geist und suchten mehr. Oft auch ein Kennzeichen von einer Erneuerungsbewegung. Beten. Die drei Frauen beteten und dann kam da Frau Eisenhut dazu und hat hier das Gebäude gebaut, das alte da vorne, doch mit drei Fenstern. Es wurde auch mal erweitert, bevor es dann hier erweitert wurde und so. Und heute stehen wir da. Die Evangelische Gesellschaft hat das mitgetragen, unterstützt. Und so wurden wir dann auch immer mehr mit den freien evangelischen Gemeinden verbunden, weil wir merken, unser Herz schlägt gleich. Und so kam es dann zu unserer neuesten Geschichte. Ja, es gäbe noch vieles zu erzählen. Aber soweit mal. Ich fasse zusammen mit drei Sätzen. Hier siehst du auch noch. Unseren Wunsch, dass wir genau in dieser Linie stehen. Wir haben nicht den Anspruch dazu, aber wir wollen uns ausrichten. Und nehmt dieses Bild mit, diese Linie. Eine Bewegung bestehend aus Menschen, die Erneuerung suchen, hat Folgendes, steht in folgendem Zusammenhang. Zum einen, sie erleben die ursprüngliche Kraft des Evangeliums. Diese Kraft kommt wie neu zurück. Ich habe da den Vers Epheser 1, ihr habt ein Predigtblatt, habt eine andere Verse. Ihr könnt viel lesen, die Briefe der Apostel. Durch ihn haben wir die Vergebung, durch sein vergossenes Blut, die Befreiung von jeglicher Schuld, durch den Reichtum seiner Gnade. Das kann man ganz viel anfügen und dann sich vergewissern dieser Linie. Die gleiche Vergebung wie Paulus, wie Barnabas. Den gleichen Reichtum an Gnade. Das, was ich hier lese, was er uns, mir zuspricht, wie die ersten Christen. Gepackt davon. Auch die Kraft. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Auch wenn es einige zu engstirnig finden oder zu fundamentalistisch, zu biblizistisch oder wie auch immer so, oder so extrem. Für mich ist es eine Gotteskraft, an dem nicht gerüttelt wird. Das schlussendlich alles ausmacht, dass der Trieb ist an diesem Baum. Und wenn mir mein Ast morsch wird, dann kommt der Saft nicht mehr nach. Dann brauchst du dann spätestens einen neuen Trieb. Oder dieser morsche Ast wird geheilt durch den Heiligen Geist. Es muss ja nicht immer in eine andere Richtung gehen. Gott schenke, dass wir als Gemeinde kerngesund bleiben. Dynamisch, am Puls. Und wir als Ast der Starken aber neue Triebe zulassen, die nicht unterdrücken. Weil es nicht um uns geht, sondern um den Herr der Gemeinde, um das Haupt, um Gottes Geschichte. Ja, da gäbe es auch dazu viel zu sagen. Wir haben den gleichen Trost, das gleiche Christianoi, die gleiche Weisheit, den gleichen Heiligen Geist. Ein zweites, ganz, ganz wichtig. Menschen, die Erneuerung suchen, vollziehen selbst eigene Glaubensschritte in ihrem Leben. Erneuerung geschieht nie durch Kirche, durch Organisation, durch ein Leitungsgremium. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch stehen immer einzelne Namen. Er hat auch zwei Bücher, Blick in die Kirchengeschichte zurück, Helden des Glaubens wird genannt, wo man sieht, was diese Frauen, Männer bewegt hat. Kirchengeschichte, Erneuerungsbewegung geschieht immer durch einzelne Namen. Menschen, die sich Christus neu hingegeben haben und gesagt, ich lasse mich nicht aufhalten und warte nicht auf Programm so und so und auf Struktur so, damit es dann endlich mal, sondern ich gehe meine persönlichen eigenen Schritte in der Gehorsamen, der Ehrfurcht gegenüber Gott. Ich bin gefragt. Ich brauche Erneuerung. Ja. Römer 12, Vers 1. Mit Leib und Leben Gott als lebendiges, heiliges Opfer zur Verfügung zu stellen. Sei Täter des Wortes, Jakobus 1. Und das Letzte, die Konsequenz, die Wirkung. Menschen, die Erneuerung suchen und gehen, haben Strahlkraft durch den Heiligen Geist. Das ist auch so ein Spruch, den wir in der Vision FG 28 neu irgendwo formuliert haben. Gemeinde mit Strahlkraft. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Hast nicht du das, Jesus, von dir gesagt? Ich bin das Licht. Ja, aber ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Schaut, eine Stadt auf dem Berge, die kann nicht verborgen bleiben, so lasst das Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen. Wenn du erneuert bist, musst du nicht dich bemühen zu leuchten, irgendwie, sondern du leuchtest. Du hast Strahlkraft. Darf ich das mal so behaupten? Und es bewegt mich auch und es freut mich so, auch diese Strahlkraft in einzelnen Herzen zu sehen, nicht weil sie einen speziellen Posten der Gemeinde wahrnehmen oder ein Programm machen, sondern weil sie strahlen. Weil man das merkt in Gesprächen, Begegnungen, was man bewegt, wo die Herzen sind, wie sie ausgerichtet sind. Ja, lassen wir uns da reinnehmen und beten darum, dass wir Missionskirchengeschichte weiterschreiben kann, was auf alle Fälle bleibt. Reich Gottes ist nicht zu stoppen. Gott fährt weiter. Und wenn ein Ast grübelt oder schwierig tut und so weiter, dann schaut er für neue Triebe, damit diese Welt für Christus gewonnen wird. Lassen wir uns ein und stellen uns zur Verfügung. Vielleicht können wir uns gerade auch aufstehen und ihm Jesus sagen, wer will, Herr, da sind wir. Brauch uns, Jesus, mit unserer Geschichte, begonnen an der Zwieselnstraße, mit diesem Vereinshaus, mit diesen Geschichten, mit diesen unseren Dürrezeiten auch und Fragen und Diskussionen. Herr, komm, Heiliger Geist, und übernimm du immer neu die Führung. Schenk uns Gnade, Jesus, dass wir auch als Leitung geistlich leiten, Christusgemäß leiten. Schenk, dass wir das allgemeine Priestertum leben, Jesus. Dass jedes ganz wichtig ist und jede Stimme auch seine Berechtigung hat, sein Anliegen. Verbinde uns mit dem Band der Liebe, die zusammenhält. Eine Liebe, die sie zusammenhält, sogar damals die Christen in der Arena, weil du so stark bist. Danke für die Zukunft, die du uns gibst, dass wir Hoffnungsträger sein dürfen. Und wir bitten dich um ganz persönliche, geistliche Erneuerung. Amen.